Langsam weht ein kühler Wind durch die Wüste. Die Sonne ist gerade untergegangen und das Licht taucht in ein zärtliches Rot ab. Der Lärm und die Hitze des Tages sind vergangen. Das Lagerfeuer knistert und strahlt Wärme ab. Um das Feuer sitzt eine Gruppe von Menschen, Kindern, Eltern, Alte, eine ganze Sippe. Du Papa, wieso müssen wir so komische Regeln einhalten? Fragt ein kleiner Junge. Seine Schwester neben ihm verdreht die Augen, denn sie weiß ganz genau, was jetzt passieren wird. Wie immer würde der Papa eine Geschichte erzählen, die Geschichte ihres Volkes. Tatsächlich beginnt der Vater. Wir waren Sklaven in Ägypten. Wir vergaßen, was Freiheit ist. Wir wurden geschlagen und misshandelt. Der Pharao hielt uns gefangen. Gott befreite uns aber mit starker Hand aus Ägypten. Er tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Haus. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Gott selbst führte uns von dort weg, damit wir in ein neues Land kommen. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Er wird es uns geben, denn er hat es uns, unseren Vätern, geschworen. Darum halten wir seine Regeln ein. Sie geben uns Sicherheit und lassen unser Leben gelingen. Das ist unsere Gerechtigkeit. Gleich anschließend erzählt ein Onkel, der auch am Feuer sitzt, eine Geschichte von Abraham. Geschichten erzählen hat hier Tradition. Am Abend kann sowieso keine Arbeit mehr verrichtet werden, da es zu dunkel ist. Und zudem ist das Feuer die einzige Wärmequelle im Lager. Die Geschichten werden immer wiederholt. Sie sind so gut bekannt, dass es aus der Gruppe sofort Protest gibt, wenn der Erzähler einen Fehler macht. Ja, viele Geschichten. Vor etwas mehr als einem Jahr waren sie noch gefangen in Ägypten. Und wenn sie ehrlich mit sich selber sind, sind sie in ihrem Innern immer noch Sklaven. Viele sind traumatisiert. Generationslange Qual kann nicht einfach abgeschüttelt werden. Die alten Muster sind zu stark und die Wunden zu frisch. Zudem mussten sie ja vorher nie selber denken. Jedes Detail wurde ihnen befohlen. Und nun sitzen sie hier am Feuer und sind frei. Manchmal sprechen sie hier am Feuer auch über die Zukunft. Sie fühlen sich noch nicht bereit für das, was kommt. Es würde viele Kämpfe geben, denn die Gebiete auf dem Weg waren von fremden Herrschern besetzt. Jetzt kämpfen? Ja, Wut war ja noch genug übrig von der Sklaverei her. Doch diese Wut ist oft blind und richtet sich plötzlich selbst gegen die eigenen Leute. Wie soll auf Gewalt verzichtet werden, wenn man selber permanent Gewalt erlebt hat? Gott hatte vor langer Zeit Abraham gesegnet und wollte, dass er und seine Nachkommen für die anderen Völker ein Segen sein sollen. Wie kann aus ihnen, den geflüchteten Sklaven, wieder eine Quelle des Segens werden? Wie kann das Volk wieder aufblühen? Wie kann ein Kreis von Gewalt, Zerstörung und Selbstverachtung durchbrochen werden? Die meisten am Feuer sind sich einig. Wenn Gott ihnen nicht vor kurzem die 10 Gebote gegeben hätte, hätten sie sich vermutlich gegenseitig vernichtet. Doch die neuen Regeln bringen Ruhe. Das Leben fühlt sich wieder sicherer an. Die Ausrichtung auf Gott hilft, das Alte heilen zu lassen. So wurde schon vieles wiederhergestellt. Nebst den 10 Geboten gab es weitere Richtlinien, die ein geordnetes Leben ermöglichten. Zudem wurde in den letzten Tagen das ganze Volk gezählt. Und dann bekam jeder seine Aufgabe. Wenn sie aufbrechen sollten für die Wüstenwanderung, dann soll das geordnet zu und her gehen. Die Leviten wurden für ihre Aufgaben am Heiligtum Gottes, der Stiftshütte, geschult. So ist langsam spürbar, aus dem Haufen geflüchteter Sklaven wird langsam wieder ein Volk. Die alte Identität flammt wieder auf. Noch ahnte niemand, dass dieser Prozess der Wiederherstellung 40 Jahre brauchen würde. Plötzlich kommt der alte Aaron angerannt. Voller Begeisterung ruft er: Kommt schnell, kommt alle zum großen Feuer vor der Stiftshütte. Durch die Gruppe am Feuer zieht sich ein leises Grummeln. Was hat das zu bedeuten? Gibt es neue Regeln? Oder hat jemand eine Todsünde begangen und es wird Gericht gehalten? Habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich Gott verärgert? Die Götzen in Ägypten waren doch ständig verärgert und böse und mussten immer wieder milde gestimmt werden. Haben wir die 10 Gebote zu wenig befolgt? Doch die Freude Aarons wirkt ansteckend. Es wird kaum etwas Schlechtes sein. Reihum erheben sich nun alle und verlassen das Lagerfeuer. Am großen Feuer vor der Stiftshütte sind schon andere Sippen und Stämme versammelt. Aaron wartet, bis alle da sind. Es wird still. Alle sind gespannt, was passieren wird. Gott hat Moses einen Auftrag gegeben, beginnt Aaron zu reden. Na, das war jetzt nicht wirklich neu für die Anwesenden. Moses ist ja ständig im Gespräch mit Gott. Es wird bestimmt eine neue Regel sein, weil wir wieder etwas falsch gemacht haben, denken einige. Gott sagte Moses: Ich soll euch immer wieder einen Segen zusprechen, fährt Aaron fort. Auch das war nicht wirklich neu. Es war bekannt. Es gab den Segen, den Gott Abraham gegeben hatte. Und es gab den Segen, der ein Vater gewöhnlich vor seinem Tod seinem ältesten Sohn weitergibt. Segen wurde in verschiedenen Formen von unterschiedlichsten Personen immer wieder ausgesprochen. Meist ging es um handfeste Dinge. Möglichst viele Nachkommen zu bekommen, möglichst viel Besitz zu haben, Einfluss zu gewinnen oder Ähnliches. Doch ein Blick in das Gesicht Aarons genügte, um zu erfahren, dass es diesmal anders sein würde. Gott selbst hat das Segensgebet diktiert. Es stammt nicht von mir, fährt Aaron fort. Gott hat gesagt, durch dieses Gebet würde ich seinen heiligen Namen auf euch legen und er würde euch dann segnen. Jetzt war es definitiv still, aber so richtig. Der Name Gottes war das absolut Heiligste, so heilig, dass man den nicht aussprechen durfte. Es ist der Name, der Gott dem Moses am Dornbusch mitgeteilt hatte. Sein Name, der zusicherte, dass er immer präsent sein würde. Ich bin, der ich bin, bedeutet er. Dieser Name soll also durch das Segensgebet Aarons auf das Volk gelegt werden? Einige fragen sich, wird das schwer sein, wie ein schweres Joch, wenn dieser Name auf ihnen liegt? Wird es so sein, wie wo der Pharao seine eisernen Ketten über ihnen abschloss? Die Götzen in Ägypten waren immer so böse. Wird es hier anders sein? Als nun Aaron seine Hände hebt und mit dem Segensgebet beginnt, ist es absolut still. Seine klare Stimme dringt laut und deutlich in die Wüste hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Mit dem Wort segnen wird das anwesende Volk unter die Gunst Gottes gestellt. Gott ist kein Pharao, der Sklaven hält und sie schlägt. Es ist vorbei. Sie stehen unter der Gunst Gottes. Wie sich ein Vater oder eine Mutter liebevoll über das ängstliche Kind beugt, so soll Gott seine Gunst über das Volk ausgießen. Mit dem Wort behüten ist der Zuspruch gemeint, dass Gott den Gesegneten bewacht. Der Pharao und die anderen zerstörerischen Kräfte dieser Welt haben keinen Zugriff mehr. Wer den gesegneten Menschen angreifen will, muss zuerst an Gott vorbei, denn dieser hält Wache. Diese Sicherheit bietet den Raum für Heilung. Es entsteht ein geschützter Ort, wo Hoffnung keimen kann. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, betet Aaron nun weiter. So etwas hatte das Volk noch nie gehört. Das war vollkommen neu. Dieser Segen hat eine komplett neue Qualität. Das Wort Angesicht kann hier auch mit Vorderseite oder Gegenwart Gottes übersetzt werden. Jeder im Volk wusste, kein Mensch kann Gott ansehen, ohne dabei zu sterben. Und nun ist hier sogar vom Gesicht Gottes die Rede, vom persönlichsten Teil einer Person, der Teil einer Person, wo das ganze Wesen der Person sichtbar ist. Das Gesicht dessen, der das Universum erschuf, dessen Gesicht schöner sein muss als alle Schönheit, die auf dieser Erde zu finden ist. Die einzige angemessene Antwort auf diese Aussage ist Schweigen und Staunen. Alle menschlichen Worte müssen hier versagen. Dieses Angesicht Gottes steht über dem Gesegneten und leuchtet so stark, dass kein einziger Schatten überleben kann. Es wärmt angenehmer als jedes Lagerfeuer und leuchtet heller und klarer als die Sonne. Damit wird Gott über jeder gesegneten Person gegenwärtig. In dieser Gegenwart und in diesem Licht können die gesegneten Menschen heil werden. Nicht alles im Leben würde glatt gehen. Aber diese Präsenz Gottes würde über jedem Schmerz, jeder Einsamkeit und über jeder Verzweiflung stehen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird dies dem Gesegneten nehmen können. Wäre das nicht genug, ist hier auch noch von Gnädigsein die Rede. Das Wort bedeutet liebevolle Freundlichkeit zeigen. Auch in diesen Worten hat keine Dunkelheit Platz. Gott handelt nicht aus der Ferne. Er ist nicht unpersönlich. Er handelt wie eine Person, die sich liebevoll auf das Kinderbett beugt und sich von Herzen wünscht, dass dieses kleine Wesen aufblühen kann. In diesem Licht müssen auch die Weisungen verstanden werden, die er dem Volk vorher gegeben hatte. Aaron holt nun tief Luft und spricht den dritten Teil des Segensgebets aus. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Als hätte Gott das ungläubige Staunen seines Volkes vorhergesehen, kommt die Bestätigung. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird aber nicht bloß bestätigt, es wird gleich noch einmal verstärkt. Gottes Gesicht, seine Gegenwart, leuchtet dir nicht nur, sie liegt auf dir. Falls du in deinem Inneren immer noch das Gefühl hast, in einer Sklaverei zu stehen, dies wird den letzten Rest Ägyptens aus dir austreiben. Du bist die Person, die unter der Gegenwart Gottes ist. Das ist deine Identität. Und er ist nicht nur freundlich gesinnt, er gibt auch Frieden. Für das Wort Frieden wird hier das Wort Shalom benutzt. Shalom bedeutet so viel mehr als das, was wir heute unter Frieden verstehen. Es bedeutet Frieden, Wohlergehen, Heil, Sicherheit und Erfolg gleichzeitig. Mehr als Shalom kann einem Menschen nicht gewünscht werden. Langsam verlassen die Menschen das große Lagerfeuer und gehen zu ihren Zelten zurück. Sie können die Bedeutung dieses Segens noch nicht voll erfassen. Doch dazu bleibt Zeit. Der Segen würde immer wieder von Aaron und von seinen Söhnen ausgesprochen werden. Was sie damals noch nicht erahnen konnten: eines Tages würde Gott selbst als Mensch auf diese Erde kommen. Er würde in der Person Jesu sein Gesicht den Kindern dieser Welt zuwenden. Er würde die Kinder in seine Arme schließen und segnen, selbst gegen den Widerstand der Menschen. Kann Gott den Menschen sein Angesicht noch radikaler zuwenden? Ich glaube nicht. Es steht ja auch in der Bibel, in Philipper 2,7, er entäußerte sich selbst. Was machen wir heute mit diesem Segen? Gott hat Aaron die Verheißung gegeben, dass er, also Gott, auf dieses Gebet reagieren wird und seinen Segen fließen lässt. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass diese Verheißung heute ungültig wäre. Ich persönlich glaube, dass Gott im Leben der Gläubigen immer präsent ist. Das Segensgebet ist demnach so wie eine Bitte oder so wie eine liebevolle Bitte an Eltern, dass sie sich in diesem Moment ganz besonders um ihr Kind kümmern sollen. Das heißt ja nicht, dass die Eltern weg sind, aber einfach ein bisschen mehr. Wie immer sind menschliche Bilder unzureichend, wenn es um göttliche Dinge geht, aber vielleicht hilft uns das ein bisschen, das zu verstehen. Die Tätigkeit des Segnens kommt, wie wir gehört haben, in der Bibel immer wieder vor und wird von allen möglichen Menschen praktiziert. Es werden sogar Ungläubige gesegnet. Jesus will, dass Christen sogar ihre Verfolger segnen. In Lukas 6, 28 lesen wir das. Bei all dem dürfen wir nie vergessen, Gott ist es, der segnet. Wir sind bloß die Bittenden. Aber Gott hört auf uns. Und wir dürfen glauben, er beugt sich liebevoll über die Person, für die wir bitten. Ob die Person auf die Zuwendung Gottes reagiert oder ob sie vor Gott davonläuft, das haben wir nicht in der Hand. Aber es passiert etwas, wenn wir segnen. Wieso bauen wir das nicht mehr als Ritual in den Alltag ein? Gerade jetzt, wo für viele etwas Neues anfängt, ein neues Schuljahr, ein neuer Lebensabschnitt oder auch nur ein neuer Tag, immer wieder beginnen wir Neues. Stellen wir uns doch unter die Gegenwart dieses wunderbaren Gottes. Wenn du niemanden hast, der dich segnen kann, dann sprich eine Person in der Gemeinde an. Dafür sind wir als Gemeinschaft unterwegs. Du kannst das Gebet genauso sprechen, wie es in der Bibel steht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wer möchte, kann das auch in eigene Worte ausdrücken. Und dieser Segen kann auch auf Distanz ausgesprochen werden. Es gibt da die Geschichte von Bileam, der Israel segnen muss. Er hat gar keine Wahl. Und das passiert aus der Distanz. Segnen aus der Distanz ist besonders wertvoll, wenn die Person, die wir segnen wollen, weit weg ist. Das funktioniert prima über das Telefon. Oder selbst wenn die Person nicht erreichbar ist oder wenn die Person nicht ansprechbar ist, sag einfach den Namen der Person und dann sprich das Gebet. Der Herr segne dich und behüte dich. Und glaube daran, dass Gott Wort hält. Ich habe etwas mitgebracht. Am Infotisch hinten liegen so kleine Kärtchen auf. Da dürft ihr gerne mitnehmen. Es gibt eine deutsche Version und eine ukrainische, wo dieses Gebet draufsteht. Und wer möchte, kann so ein Bildchen mitnehmen, kann sich das an den Kühlschrank heften, irgendwo am Ort, was sichtbar ist. Und um sich immer wieder zu erinnern, es gilt, dieser Segen gilt mir persönlich. Und wer mag, ist dazu eingeladen, noch ein zweites oder ein drittes mitzunehmen, um eine Person, die vielleicht gerade schwere Dinge durchmachen muss, oder die es nicht so einfach hat im Moment, oder auch die einfach ein bisschen mehr Segen möchte, weiter zu verschenken. Vielleicht mit einem persönlichen Wort. Lasst uns das mehr praktizieren. Und glaubt mir, auch Menschen, die gegenüber Gott und der Kirche skeptisch eingestellt sind, gegen Segen haben die nichts einzuwenden. Das habe ich persönlich erlebt. Ich war mit Menschen unterwegs, die sehr skeptisch waren. Und wenn es aber um Segen ging, dann war so die Aussage, das kann nichts schaden, das will ich. Lasst uns diese Chance nutzen, im Wissen darum, dass Gott Wort hält und sich diese Person wirklich zuwendet. Unser Gott hat es uns versprochen. Er wird segnen, wenn wir das Segensgebet sprechen. Unsere Welt hat Segen so dringend nötig. Lasst es uns tun. Amen.